Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und mein Gast an diesem Morgen ist die Julia. Hallo Julia.
Hallo Daniel, danke für die Einladung.
Sehr gerne, dass du dich gleich am Anfang bedankst, das macht man normalerweise immer am Ende, oder?
Wer weiß, wie das Ende aussieht.
Okay.
Unser Spiel heißt doch auch After the End, also.
Oh, gute Überleitung. Aber bevor wir zum Spiel kommen, vielleicht nochmal 2-3 Worte zu dir, weil du bist das erste Mal dabei. Ich weiß, dass du gerne auf ein Bier hörst, aber sonst eigentlich ein ganz netter Mensch bist. Und das wissen unsere Hörer bestimmt auch gleich, wenn sie deine Vorstellung gehört haben.
Oh, das hast du schön gesagt, danke. Ich habe eigentlich mit der Spielebranche gar nichts mehr zu tun. Ich war mal vor längerer Zeit Praktikantin bei der GameStar und bin jetzt so im Fernsehtechnikbereich. Mach da alles mögliche, Kino und ja, gibt's nicht viel zu sagen.
Was ist denn Fernsehtechnikbereich? Ist das dann irgendwie so?
Ich bin ausgebildeter Mediengestalter und ich war eine Weile Bildtechnikerin beim Bayerischen Rundfunk und bin inzwischen bei Arimedia. Die kennt man, wenn man gern ins Kino geht, weil eigentlich in jedem Filmabspann steht Arimedia drin. Die haben einen riesigen Kameraverleih auch in München. Und da mache ich so Kino-Qualitätskontrolle. Ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ich wollte auch gerade sagen, da würde ich jetzt total gern nachfragen. Ich befürchte aber fast, da ist Micha wahrscheinlich sogar der bessere Ansprechpartner, weil mir fehlt für diese ganze Filmbranche so absolutes Know-how und auch überhaupt das qualifizierte Wissen, um dann da clevere Nachfragen zu stellen. Aber wäre sicherlich auch mal ganz spannend, so in diese Filmproduktionswelt dann irgendwie einzutauchen und sich das da mal anzuschauen. Aber wie du richtig sagst, vielleicht ein Thema für einen anderen Cast. Wir wollen reden, du hast es richtig gesagt, über After the End, Forsaken Destiny, wie das Spiel sogar vollständig heißt. Sogar noch so ein Untertitel, obwohl der, gebe ich auch zu, etwas generisch klingt. Und ich habe das als Feature im App Store gesehen. Also sprich, ich war im App Store, weil ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war, aber auf jeden Fall, dort tauchte das oben auf diesem Banner auf und das sah irgendwie vom Stil total interessant aus und war irgendwie sowas, was mich sofort angesprochen hat. Und dann habe ich gedacht, oh, das schaust du dir mal an, weil das ist irgendwie sowas, was vom Stil her dir gefallen könnte. Und dann habe ich dich gefragt, ob du da mitcasten möchtest und du hast sofort gesagt, nein, ich spiele keine Mobile Games, aus Prinzip nicht, oder was schreckt dich da so grundsätzlich davor ab?
Es war das zweite Mobile Game, das ich überhaupt je gespielt habe. Und was schreckt mich ab? Eigentlich die Tatsache, dass es alles so klein ist auf dem Telefon. Und ich bin halt mit PC aufgewachsen und ich hab's einfach gerne auf dem großen Bildschirm. Aber was dich so angesprochen hat, der Stil und so, das hat mich auch angesprochen. Also meine erste Assoziation war Journey tatsächlich, so vom Art-Design her.
Ja, das ist sogar eine sehr gute Assoziation. Ich würd's jetzt mal bezeichnen als eine Mischung aus Journey, Monument Valley und Lara Croft Go. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob dir die letzteren zwei etwas sagen, weil das natürlich native Mobile Games sind und deswegen wirst du die wahrscheinlich auch nicht kennen oder bist du zumindest schon mal über die Namen gestolpert.
Also über Lara Croft Go bin ich schon gestolpert und mir hat auch irgendjemand gesagt, dass das ein bisschen in die Richtung geht, aber keine Ahnung, hab's nicht selbst gespielt.
Wurscht, also dann erklären wir mal, was After the End ist. Ich würde es als Rätsel-Adventure im weitesten Sinne bezeichnen. Man spielt ein Fantasy-Wesen, nenne ich es jetzt mal, was so Hörner hat und einen Rucksack trägt, der auch mit einem Schal so hinterher flattert. Genau. Deswegen möglicherweise auch so ein bisschen diese Journey-Assoziation, weil man dort ja auch ein, ich nenne es jetzt mal, undefiniertes Wesen spielt, wo man gar nicht genau weiß, was es eigentlich sein soll, weil es halt so eine Fantasiewesen ist. Wie gesagt, es hat irgendwie eine menschliche Anmutung, läuft auf zwei Beinen, aber hat dann halt Hörner und so einen langen Mantel an.
Hat auch diese weißen Augen, also auch so wie in Journey eigentlich, diese Blinkeraugen.
Richtig, ja. Und auch so dieser orange-gelbe Stil und so, das ist schon alles sehr deutlich davon inspiriert, sage ich jetzt mal höflicherweise.
Ja, genau. Es geht so in die Richtung. Aber es ist natürlich vom Spiel selber her was ganz anderes.
Ist es das tatsächlich?
Ich finde schon. Also es geht in die Richtung mit Entdeckungen und allem, aber die ganzen Puzzle und Labyrinthe und so weiter. Ist ein anderes Gefühl.
Ja, das stimmt. Journey hat halt weniger Rätsel, die du wirklich lösen musst, um voranzukommen. Und hier ist es schon in After the End ein sehr klassisches Rätselspiel. Also sprich, du musst irgendwelche Hindernisse, die dir in den Weg gelegt werden, überwinden. Und das sind eben meistens irgendwie Rätsel. Und ist dann vielleicht doch dann unterschiedlich. Ja, gebe ich dir recht. Wir erklären mal einfach, wie das Spiel sich spielt. Also ich habe den Vorteil gehabt, dass ich es auf dem iPad spielen konnte. Da ist nicht alles ganz so klein wie bei dir auf dem Smartphone. Das gebe ich tatsächlich zu. Aber da komme ich gleich am Ende noch mal dazu. Das iPad hat dafür andere Nachteile, die du, glaube ich, wahrscheinlich auf deinem Smartphone nicht hattest. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Okay. Man steuert eben dieses Wesen aus isometrischer Sicht. Und mit dem linken Daumen steuert man einfach die Figur. Also dieses klassische, wie man das kennt auf den Touchgeräten, dass dort einfach mehr oder weniger ein Joystick simuliert wird. Also sprich, da wird dann so ein Symbol eingezeigt, wo du dann drauf drückst und dann schiebst halt rechts und links den Daumen rum und dann läufst du mehr oder weniger rum. Der Clou ist dann, dass man mit rechts, also mit dem rechten Daumen, die Kamera dreht, aber eben nicht um die Figur, sondern ums ganze Level. Und das ist tatsächlich was meiner Meinung nach ein großes Alleinstellungsmerkmal ist, weil daraus ergeben sich total viele Rätsel und deswegen auch der Vergleich mit Monument Valley, weil man mehr oder weniger die ganze Zeit am Level rumkurbelt, sage ich jetzt mal, indem man die Kamera drum rumdreht, um dort Rätsel zu lösen, ne?
Genau, es hat ein bisschen was von Helikopter. Also ich hatte das Gefühl, ich kreise da ständig drumrum und suche, wo bin ich, wo muss ich hin und wo geht's weiter.
Und dann ergeben sich halt auch Rätsel daraus, weil man zum Beispiel Schalter und Gänge nur aus bestimmten Perspektiven sieht. Also das ist schwer zu erklären. Wenn man das optisch sieht, dann weiß man sofort, auf was ich da hinaus will. Aber im Podcast ist es jetzt der Fall nicht so sofort, glaube ich, verständlich, weil man kommt dann eben in so eine Fläche rein und denkt sich, hey, wo soll denn hier der Ausgang sein? Weil man eben den Schalter, den man betätigen muss, um irgendeine Tür zu öffnen, nicht sehen kann, weil der mehr oder weniger in dieser isometrischen Sicht hinter irgendwas, in der Kiste oder sowas versteckt ist. Und wenn du dann das Level rumdrehst, siehst du, da ist ja ein Schalter. Und dann kannst du da hinlaufen und kannst dann den Schalter betätigen und dann öffnet sich halt irgendwas und dann geht's weiter. Das ist jetzt nur ein vereinfachtes Beispiel, also nachher wird's dann doch deutlich komplexer.
Es sind dann halt 20 Schalter.
Genau, war das, was es dir getaugt hat vom Spielprinzip oder hast du da irgendwie Probleme gehabt, gerade auf dem kleinen Monitor zu erkennen, wie es da weitergehen soll bei den Rätsel?
Prinzipiell ja, weil das ist ja der Sinn des Spiels, dass man diese Wege findet und diese versteckten Sachen auch findet, die versteckten Hebel und dann auch den richtigen Hebel zur richtigen Zeit betätigt. Es wurde dann allerdings ziemlich komplex gegen Ende hin. Also ich habe es nicht ganz durchgespielt, muss ich dazu sagen. Ich hatte ein paar Technikprobleme. Ich glaube, es lag eher an meinem Handy als an der App, aber die waren nicht ganz kompatibel. Also das Spiel ist da gerne eingefroren und dann hat mein Telefon auch sich neu gestartet und lauter so Späße. Und ich habe es tatsächlich, das sollte ich dazu sagen, über einen Emulator dann auf dem PC gespielt. Also ich hatte gar nicht mehr diese Touch-Steuerung, die du vorher beschrieben hast. Ich habe das dann wirklich mit der Maus gemacht. Das war ein bisschen merkwürdig.
Okay, das musst du jetzt weiter ausführen. Wie kann man das ist es dann quasi einfach eine Android-Emulator für den PC, wo man das dann.
Genau, und man hat dann quasi die Maus als einzigen Finger. Und das heißt, für alle Stellen, wo man, manchmal muss man ja, es gibt ja so Rätsel, wo man dann auch zwei Stellen auf dem Bildschirm gleichzeitig drücken muss. Für diese Stellen habe ich mir dann noch so eine Art, Fernbedienung für den Emulator runtergeladen. Das heißt, ich konnte dann mein Telefon als Fernbedienung für den PC benutzen. Ist nicht zu empfehlen, weil hat natürlich massig Framedrops und sowas, aber ging dann, um da wenigstens weiterzukommen.
Okay, krass. Also dann bist du ja durch eine Menge Ringe gesprungen, um dieses Spiel zu spielen zu können.
Ja, bin ich. Und deswegen bin ich auch noch nicht ganz durchgekommen. Also ich glaube, es hat 13 Episoden und ich habe die ersten 9 durchgespielt.
Ah, okay, aber dann hast du tendenziell wirklich den größten Teil des Spiels gesehen, weil klar, es gibt dann nochmal ein Ende.
Da bin ich auch etwas gespannt drauf.
Ja, aber da ändert sich nichts mehr am elementaren Spielkonzept. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt noch irgendwie sich komplett am Gameplay was ändert oder der Riesentwist kommt, der das ganze Spiel auf den Kopf stellt, sondern im Grunde hast du eigentlich gesehen, wie der Hase läuft in dem Spiel. Also technische Probleme hatte ich nicht. Was mir nur aufgefallen ist, ist, dass das auf dem iPad sehr starkes Kantenflimmern hat. Also, weil es ist alles in so einem Low-Poly-Look. Und obwohl es einfach so einen reduzierten Look hat, habe ich trotzdem an allen Kanten so eine ganz starke Treppchenbildung gehabt. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, naja, vermutlich war das auf dem Smartphone nicht so, weil es da halt drauf optimiert wurde. Und fürs iPad wurde halt einfach nur die Auflösung hochgerechnet.
Genau. Da habe ich nichts gesehen, das habe ich halt dann gesehen, als ich es auf dem PC hatte, weil dann natürlich der Monitor auch größer war und ich habe mich gewundert, dass es doch sehr kantig aussieht. Also gerade auch die Treppchen und das Geflimmer. Und es gibt ja auch, glaube ich, nur zwei Einstellungen in dem Menü, irgendwie niedrig und normal oder so für die Grafik und es sah immer nach Treppchen aus.
Okay, also wie gesagt, ich bin iPhone- oder iPad-User, bei mir, da gibt's keine Einstellung, da lädt man es einfach runter, das läuft. Also da bin ich sowas wie Grafikeinstellung gar nicht gewöhnt und deswegen habe ich das auch jetzt auf dem iOS-Gerät nicht gesehen. Aber kann natürlich sein, dass sie bei Android, weil es da halt einfach eine größere Bandbreite von Geräten gibt, dass sie dort dann irgendwie verschiedene Einstellungen anbieten, weil es halt...
Okay, dann gibt's das bei dir gar nicht. Gut, okay.
Nee, also weil es halt einfach so ist, du kannst es halt natürlich erst ab iOS, was weiß ich was, 9 spielen oder sowas und dadurch werden die ganzen älteren iPhone-Geräte automatisch ausgeschlossen und das ist ja dann immer so im App Store, dass sie dann halt einfach eine gewisse Betriebssystemversion voraussetzen und damit die ganz schlechten Geräte automatisch ausschließen, weil sie halt sagen, drauf wird es nicht mehr laufen.
Ja gut, das hatten sie bei Android auch, aber ja, so oder so, ich habe keinen großen Unterschied gesehen zwischen den Einstellungen, also geschenkt.
Also das ist ein bisschen schade. Also es hat mich auf dem iPad tatsächlich so ein bisschen geärgert, weil da hatte ich irgendwie das Gefühl, naja, da waren sie ein bisschen faul, die Entwickler. Da haben sie halt einfach nur die Grafik hochskaliert, aber sie haben nicht nochmal eine bessere High-Res-Grafik fürs iPad angeboten, was ja durchaus geht. Also es gibt ja bei manchen Spielen tatsächlich dann einfach, obwohl sie Cross-Plattform sind oder Cross-Buy heißt, glaube ich, im App-Store. Also sprich, du kannst es dann, wenn du es in deinem iTunes-Account hast oder in deinem Apple-Account, kannst es dann halt auf beiden Geräten spielen, musst es nicht nochmal extra kaufen. Du kannst es dann bei manchen ja sogar auf dem Apple TV oder sowas dann spielen. Aber trotzdem hat halt natürlich jede Version eine eigene Grafik, eigenes Grafikpaket dabei. Sprich, auf einem iPad hast du halt dann einfach eine höhere Auflösung, damit du eben diese Treppchenbildung nicht hast, damit es eben nicht einfach nur wie so eine hochskalierte App aussieht. Jetzt war ich aber tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass du gesagt hast, ich fand es so vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen happig, weil ich bin da mehr oder weniger ohne Probleme durchgeflutscht. Also fandst du es, ich hätte sogar gesagt, er hätte vielleicht sogar ein bisschen knackiger noch sein können.
Okay, dann liegt es vielleicht daran, dass ich solche Spiele einfach nicht gewohnt bin. Möglicherweise.
Also bist du dann in Rätsel einfach hängen geblieben oder so?
Es hat halt oft länger gedauert, bis ich den Weg gefunden habe. Und was mir noch zu schaffen gemacht hat, aber das könnte halt auch daran liegen, dass ich es mit der Maus steuern musste, dass ich halt wahnsinnig oft irgendwo runtergefallen oder in Stacheln gelaufen oder sonst was bin, obwohl ich die Figur eigentlich in die andere Richtung gesteuert habe. Also da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan.
Ja, also das natürlich so diese simulierten Joysticks nicht so genau funktionieren wie echte Joysticks. Also wenn man das mit dem Controller gespielt hätte, genau, das ist klar. Und das ist leider immer so ein bisschen das Problem bei solchen Spielen. Und deswegen, bin ich auch so ein bisschen bei dem Spiel so der Meinung, naja, es ist zwar okay, dass es irgendwie für Touchgeräte rauskommt, aber hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Das Spiel würde genauso gut, vielleicht sogar besser auf klassischen Konsolen oder dem PC funktionieren, weil ich glaube, wenn man es mit WASD steuern könnte und dann mit der Maus die Kamera drehen würde, würde es wahrscheinlich präziser gehen.
Genau, ne? Da habe ich auch mal kurz dran gedacht. Ich meine, man kann ja auch, es gibt ja keine komplexen Bewegungen, also man kann nicht springen und eigentlich auch nicht rennen. Also man kann rennen, aber das braucht man in den ersten 9 Episoden nur einmal. Und so ein bisschen präziser als dieses in eine Richtung wischen, hätte ich mir da schon gewünscht. Aber man kann nicht alles haben.
Ja, das stimmt, aber natürlich darf man beim Spiel schon fragen, warum sie sich für diese Plattform entschieden haben und nicht vielleicht eine andere Plattform gewählt hätten, auf der das Spiel einfach seine Stärken besser ausspielen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen habe ich das hier auch so ein bisschen das Gefühl, dass das ja war okay, aber hätte ich jetzt durchaus mir auch auf einer Vita super vorstellen können. Gut, kann man jetzt sagen, gut, die Vita hat ja keine Sau, da kannst du es auch quasi gleich verschenken, das Spiel. Würde meiner Meinung nach auch problemlos, wie gesagt, einfach auf Steam. Vielleicht kommt es ja auch noch auf Steam. Kann natürlich sein, dass sie das jetzt dann irgendwie auch für andere Plattformen portieren.
Da würde ich es mir wahrscheinlich sogar dann nochmal kaufen.
Echt? Okay.
Also ich glaube, dass es für mich persönlich als Nicht-Mobile-Spielerin sehr viel besser funktionieren würde, wenn ich da mit Tasten oder einem Controller ran könnte.
Was ich noch zu der Rätselmechanik sagen wollte, ich fand es ein bisschen schade, dass sie eben so wenig in Anführungsstrichen aus dieser Perspektivennummer gemacht haben, weil deswegen auch der Vergleich mit Monument Valley. Sie haben halt leider keine so M.C. Escher Perspektivenrätsel drin, ne? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja.
Okay, also diese M.C. Escher sind immer diese endlose Treppe oder sowas, also wo du einfach über eine Perspektive dann das Gefühl hast, okay, die Treppe hört ja nie auf, weil da, wo die aufhört, fängt sie wieder von vorne an oder sowas. Oder das halt so Säulen, die aber dann irgendwie, also wo einfach eine optische Illusion vorliegt. Und Monument Valley hat halt genau diese optische Illusion. Und es gab auch mal Echochrome auf der PlayStation Portable war das, glaube ich, hat das auch genutzt, also dass du dann irgendwie mit optischen Illusionen gespielt hast und auf einmal war halt, weil du das Level gedreht hast, dort ein Übergang, wo eigentlich rein geometrisch gar keiner hätte sein können und sowas. Und das nutzen sie halt leider überhaupt nicht, obwohl sich ja eigentlich du drehst das ganze Level genau für sowas anbieten würde. Und deswegen, glaube ich, wurde Monument Valley halt auch so gefeiert, weil es halt genau diese, wie geht's denn hier weiter? Und dann drehst du und auf einmal so, ach zack, geil, hier schließt sich jetzt der Bogen und auf einmal kann ich jetzt dann doch da durch. Und das hat einfach da besser funktioniert. Und das habe ich hier so ein bisschen vermisst. Und deswegen war ich auch der Meinung, ja, eigentlich hätte es vom Schwierigkeitsgrad noch so ein bisschen knackiger sein können.
Ja, hier fährt man halt immer nur wirklich um den Level drumrum. Und manchmal gab's ja drinnen auch so Klötze und Plattformen, die man dann mal drehen konnte, wo sich dann neue Wege erschlossen haben, aber das war eher selten. Also meistens war es, ich habe es so empfunden, gerade so, ich weiß nicht mehr, Episode 4 bis 6 oder so, das waren vor allem große Würfel mit mehreren Ebenen und da ist man halt dann so durch lauter kleine Gänge durch und hat immer wieder Tore geöffnet und Gitter geöffnet und andere Gitter haben sich geschlossen und das war eigentlich, ja, mir fehlt der Vergleich, wie durch so einen Schweizer Käse.
Ja, genau.
Also den man in sich nicht mehr groß verdrehen konnte, sondern der so war, wie er war und man musste halt seinen Weg durch die ganzen Käselöcher finden.
Genau, und man kann eben in diesen Käse dann von bestimmten Perspektiven so reinschauen, dass man auch sehen kann, wo es jetzt da weitergeht.
Genau.
Also die Figur ist dann zwar schon immer sichtbar, weil sie dann mit so einer durchsichtigen Silhouette angezeigt wird. Das heißt, du verlierst zum Glück nie deine Spielfigur, aber trotzdem siehst du halt nicht mehr, wo du langlaufen kannst. Und dann musst du halt das Level so drehen, dass du siehst, wo der Gang weitergeht.
Und, genau. Und da gab es auch so ein, zwei Stellen, an denen es nicht funktioniert hat. Das waren so Stellen, an denen ich auch ein bisschen verzweifelt bin. Aber das waren nicht viele Stellen.
Die Tatsache, dass wir aber nur über die Mechanik reden, bedeutet ja auch, dass wir beide offenbar nicht so viel von der Story verstanden haben. Oder zumindest ich nicht so viel. Das gibt's zwar eine Story, aber mir war die zu kryptisch irgendwie.
Das wäre jetzt noch eine Anmerkung auch von mir gewesen, dass die Story sehr, sagen wir mal, das, was ich bisher davon gesehen habe, sehr minimalistisch ist. Also man weiß aus der Beschreibung, man hat zwei Figuren, ein Vater und seinen Sohn. Wenn ich es richtig verstanden habe, fangen wir die Reise mit dem Vater an und switchen manchmal durch die Zeit und sind dann der Sohn, der an der gleichen Stelle ist, wo der Vater vorher war, aber eben später.
Aha, okay, dann hast du schon mehr verstanden als
so
ich.
Ich weil wahrgenommen. man kommt ja auch nicht wirklich drauf. Ne? Es gibt eine kleine Anfangssequenz, in der eigentlich nichts passiert, die Figur wacht auf und guckt und dann hat sie so eine Erscheinung und zu der Erscheinung sagt sie Papa.
Stimmt, ja.
Und dann geht's los. So irgendwie ist das Intro. Also da wird einem nicht viel mit auf den Weg gegeben. Man weiß nicht, wer man ist und wo und wie und was und überhaupt. In der Beschreibung von dem Spiel steht, dass Vater und Sohn sich aufmachen, um ihren Stamm zu retten. Wie gesagt, ich hab's noch nicht zu Ende gespielt, aber bis Episode 9 ist mir persönlich überhaupt nicht klar, welcher Stamm und wie und wo und warum.
Okay, aber du hast ja schon am Anfang mehr verstanden als ich insgesamt nach dem Durchspielen. Vielleicht sagst du auch dann, wenn du das Ende gesehen hast, das ist jetzt alles total klar, jetzt verstehe ich alles. Aber tendenziell habe ich nicht viel von der Story verstanden. Das war mir irgendwie dann, wie gesagt, zu kryptisch. Und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich mir auch nicht die Mühe gegeben, mich da jetzt irgendwie groß mit zu beschäftigen, sondern ich habe es halt tatsächlich eher als Rätselspiel verstanden, wo die Mechanik so ein wichtigste Element.
Ist es definitiv auch. Also das wäre nämlich genau der Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, mir persönlich ist es zu viel Rätsel und zu wenig Story. Ich hätte da gern ein ausgewogeneres Verhältnis. Aber es ist ein Rätselspiel und ja, wer Story will, sollte was anderes spielen.
Jetzt komme ich aber nochmal zu dem Punkt, warum das iPad vielleicht jetzt auch nicht die optimalste Plattform ist, ja. Weil ich habe das Problem, mir schlafen da immer die Finger ein, weil wenn ich mag halt Tablet-Spiele eigentlich ganz gern, aber ich lege das Tablet dann manchmal ganz gerne irgendwo hin, also wenn ich irgendwie sowas wie Card Crawl oder sowas spiele, dann lege ich es halt auf den Tisch und dann spiele ich auf dem Tisch oder ich stütze es halt so auf meiner Brustkorb ab, wenn ich auf dem Sofa liege, liegt dann halt da. Und es geht aber hier nicht, weil du brauchst ja permanent zwei Finger. Also das heißt, du kannst es nicht auf den Tisch legen, du kannst es nirgendwo so auf den Schoß legen, sondern du musst es immer mit zwei Finger, mit zwei Händen, Entschuldigung, festhalten, damit du mit den zwei Daumen wischen kannst. Und da ist dann bei mir das Problem, da wird mir dann das iPad auf Dauer irgendwie zu schwer und dann sind mir halt die Finger taub geworden. Und deswegen konnte ich nie so wirklich lange Spielsessions machen, obwohl ich eigentlich schon immer Lust hatte, weiter zu spielen. Aber es war immer so, ja, so halbe Stunde, ja, dreiviertel Stunde und dann musste ich erstmal Pause machen, quasi um die Finger wieder zu kneten. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist doch ein Smartphone, weil es halt einfach leichter ist und weil man es auch leichter so in dieser Controller-Haltung halten kann, dann das bessere Gerät. So, wie würdest du das sehen?
Ja, das klingt sehr nachvollziehbar. Also rein vom Komfort her, glaube ich, ist es bedientechnisch auf dem Smartphone schon sehr gut. Also die paar Minuten, die ich da spielen konnte, ohne Probleme, das ging ganz gut. Es war halt nur sehr klein, aber das ist ja auch persönliche Vorliebe von mir, dass ich es gerne größer habe.
Aber konnte man denn tatsächlich die Rätsel alle sehen oder war es manchmal einfach auf dem kleinen Gerät und auf dem Smartphone-Display einfach zu klein, dass du gesagt hast, ja gut, das habe ich jetzt einfach nicht gesehen, wo da der Schalter ist, weil der so winzig war?
Nee, ich konnte es schon. Ich habe auch ganz gute Augen, insofern ist es kein Problem, aber es war halt echt klein. Ich konnte es schon sehen, es war halt nur eine ziemliche Fummelei und Rumsucherei und ja, wie gesagt, Mobile ist einfach nicht mein Ding, deswegen.
Ich finde es aber dann tatsächlich sehr interessant, dass du sagst, ja, wenn es für Steam rauskäme, dann würde ich es nochmal kaufen, weil also offenbar muss ja irgendwas dran gewesen sein, was dich irgendwie gereizt und interessiert hat, aber offenbar war es halt das richtige Spiel auf der falschen Plattform, ne?
Ja, das ist durchaus möglich. Ich fand die ganze Atmosphäre eigentlich sehr schön. Also ich mochte die Levels vom Design her und vom Aufbau, von der Farbgebung und ja, die ganze Atmosphäre, die Musik und der Sound, das war auch sehr passend. Es gibt ja auch keine Sprache eigentlich, zumindest bis zu dem Punkt, bis zu dem ich es gespielt habe, bis auf dieses Papa am Anfang, was auch stumm ist, man sieht es nur gelesen als Sprechblase. Das mag ich eigentlich ganz gern. Der Rest lief so über, naja, Mimik ist auch zu viel gesagt bei den Figuren, aber Gestik und sowas.
Ja, aber also ja, ich kann da nur wiederholen, also viel konnte ich da nicht rausholen aus der Story und mir waren auch die Figuren irgendwie egal. Also ich hatte jetzt, ich habe schon gesehen, okay, da gibt's jetzt irgendwie so ein Spirit, der dann irgendwie ihn da leitet oder irgendwo hinschickt oder so, aber das war mir alles, wie gesagt, dann doch ein bisschen zu oberflächlich.
Wie gesagt, das war halt diese Beschreibung, wo stand hier Vater und Sohn und ich dachte, ah, okay, das sind zwei und die gehören irgendwie zusammen. Und der Kleine, der nur einen Schal hat, ist der Sohn und der Große, den man die meiste Zeit spielt, der halt noch so ein, was ist das, ein Rucksack oder irgendwas hinten drauf hat, das ist dann wohl der Vater. Soweit meine Interpretation. Wenn es nicht stimmt, keine Ahnung.
Ja, also es kann tatsächlich sein. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, die Beschreibung zu lesen. Also ich würde auch bei einem Mobile-Game tatsächlich gar nicht auf die Idee kommen, eine Beschreibung groß zu lesen. So, da schaue ich mir halt ein paar Screenshots an und dann sehe ich, ob es mich interessiert. Vielleicht gucke ich mir noch irgendwie so, wie sind denn die durchschnittlichen Bewertungen im App Store und okay, ist durchschnittlich sehr gut bewertet, also muss es wohl was taugen und dann lese ich mir da gar keine Beschreibung durch, weil ich einfach bei einem Mobile-Game davon ausgehe, dass das Spiel selbsterklärend ist. Also bei PC und Videospielen ist es ja mittlerweile auch nicht mehr so, aber früher war es ja eher so, dass du noch ein Handbuch dabei hattest, wo du dich erstmal eingelesen hast mit Taktikguide und sowas. Aber selbst heute ist ja auch irgendwie einfach alles im Spiel drin. Also das heißt, im Grunde muss so ein Game auch selbsterklärend sein.
Ja, muss ja alles schnell und einfach gehen, klar.
Eben, ja. Was ich vielleicht als ganz interessante und amüsante Randbemerkung noch einwerfen wollen würde, ist, dass es von Nexon ist. Und Nexon ist so ein japanisch-koreanischer Publisher. Also ich glaube, die kommen ursprünglich aus Korea und sind dann irgendwie nach Japan umgezogen oder irgendwie sowas. Und die verbinde ich witzigerweise immer mit so komischen, knallbunten Asia-MMO-Grindern. So diese komischen Mobile-Spiele. Nicht Mobile, diese komischen Online-Spiele, die sie dann immer wieder bei uns versuchen, so irgendwie so Maple Story und so Zeugs, wo ich dann immer denke, hey, das im Westen interessiert das doch keine Sau und es kommt dann auch irgendwie hier nicht wirklich gut an. Also klar, gibt es bestimmt ein paar Leute, so eine kleine Nische, die das interessant findet, aber irgendwie so wirklich einen Durchbruch schaffen die nicht. Also die versuchen es alle paar Jahre dann mal auf der Gamescom mit einem großen Ausschlag und bauen einen riesen Stand auf, aber ja, da habe ich immer das Gefühl, sind Leute auch nur da, weil es da T-Shirts und Zeugs gibt, aber so, dass die Spiele richtig durchbrechen, nicht. Und jetzt finde ich es halt ganz witzig, dass die jetzt ausgerechnet mit so einem künstlerischen Spiel daherkommen, was witzigerweise auch noch ein Einmalzahlungsspiel ist, also es kostet so 4-5 Euro, also ich habe jetzt irgendwie 3,99 bezahlt im App Store, ich glaube für Android ist es ein bisschen teurer.
Ja, 4,50 oder sowas waren es.
Genau, kann aber auch tatsächlich sein, dass es bei iOS gerade so ein Launch-Rabatt gab und dass das dann jetzt demnächst auch irgendwie dann auf die 4,99 angehoben wird oder so, das weiß ich nicht, aber zumindest ich habe 3,99 dafür bezahlt und damit war aber auch gut dann. Also da sind jetzt keine weiteren irgendwie versteckten Kosten oder dass du irgendwelche weiteren Level freischalten musst oder dass du irgendwelche Micropayments hast. Das ist da alles nicht drin, sondern es ist ein klassisches Einmalzahlen und dann hast du deine Ruhe vor dem Store.
Ja, genau. Ich glaube, sonst hätte ich mich dazu auch nicht durchgerungen.
Ja, aber gerade bei so Nexon, die ja sonst eigentlich eher so, wie gesagt, diese Free-to-Play-Nummer dann auch immer betreiben, war ich da sehr überrascht, dass halt dieses Spiel so überhaupt nicht bei denen ins restliche Portfolio passt und umso überraschter, dass sie dann sowas gebracht haben, ne?
Naja, positiv überrascht, hoffe ich doch.
Ja, also wie gesagt, ich hätte es mir jetzt, wenn da jetzt gewusst hätte, ja, das ist jetzt so Nexon, dann hätte ich wahrscheinlich mir das gar nicht angeschaut, aber da ich offenbar das Glück hatte, dann erst das Artwork zu sehen im App Store, dann habe ich es mir dann doch mal angeschaut und dann war ich im Nachhinein eben überrascht, ach, das ist von Nexon, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber gut, ja, also ist schwierig, ne? Was würdest denn du jetzt empfehlen, wenn du jetzt irgendwie sagst, jemand hat theoretisch die Plattform dazu, könnte es auch spielen, würdest du sagen, na, wartet vielleicht doch mal ab, ob es auch noch irgendwie für andere Systeme kommt? Oder sagst du, ach, die 4-5 Euro kann man schon mal investieren?
Kommt drauf an. Also wenn es jemand ist, der genauso gerne Mobile Games spielt wie ich, dann würde ich sagen, vielleicht doch lieber ein bisschen warten. ja, ansonsten, eigentlich kann man es schon machen. Ich find's, mir hat's wirklich gefallen, so von der Optik her und auch, wie gesagt, die Atmosphäre, das war eigentlich immer sehr nett, da rumzulaufen und die Levels waren ja auch abwechslungsreich, also das waren nicht immer nur diese Würfel, manchmal waren's auch sehr lineare Level, wo man eigentlich nur vorwärts und rückwärts konnte und, ja, die Landschaft bewundern ist jetzt zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, ich glaube, warten für eine andere Plattform lohnt sich wirklich nur, wenn man eine Abneigung gegen Mobile hat. Ansonsten kann man das ruhig machen. Wenn man so Rätsel mag und gerne sucht, wo es weitergeht und viele Schalter und auch, man kann ja auch so Items einsammeln, so Stücke von Statuen sind es, glaube ich. Weiß nicht, ob die noch eine Bedeutung haben später.
Ja, aber die haben auch eine Bedeutung für die Level, weil du brauchst ja, um weiterzukommen, brauchst du dann eine bestimmte Anzahl von diesen Statuenfragmenten. Also du kriegst am Anfang dann halt angezeigt, also du musst nicht alle einsammeln, damit du bis zum Ende kommst, aber du kriegst dann halt angezeigt, hey, wenn du Level 10 spielen willst, dann brauchst du halt
Das bedeutet die Zahl, ja. Siehst du, das habe ich nicht verstanden. Schön.
Okay, das fand ich relativ offensichtlich und leicht verständlich, weil er zeigt dir ja dann immer an, hey, wenn du Level 10 spielen willst, dann brauchst du 15 so Fragmente und du hast jetzt aktuell 10. Und dann sammelst du halt noch 5 weitere in den Leveln bis dorthin. Und also ich hatte kein Problem. Ich habe nicht alle eingesammelt, ein paar habe ich dann immer übersehen, aber schon den Großteil. Und ich glaube, ich hatte dann am Ende 30 oder sowas und 25 hätte ich gebraucht, um zum Endboss zu kommen.
Also es hat mich in dem Sinne jetzt nie gesperrt oder sowas. Also ich bin immer weitergekommen, aber das könnte auch dran liegen, dass ich so ein bisschen ein Completionist bin. Also ich wenn ich da was sehe, dann muss ich das auch irgendwie kriegen.
Das Einzige, was mich vielleicht noch, und dann kommen wir auch langsam mal zum Ende, interessiert hätte, wäre, was passiert denn eigentlich, wenn man stirbt? Weil du hast wirklich Leben, die du angezeigt bekommst und du sammelst so. Genau, du sammelst so Orbs auf und immer so, ich weiß nicht, wie viel das sind, so 10 Orbs und dann kriegst du ein weiteres Leben. Und ich habe halt relativ viele eingesammelt und deswegen hatte ich teilweise immer so 40 Leben oder sowas.
Man fängt ja auch, glaube ich, mit 20 Leben an oder so. Also das erste Mal, dass man da überhaupt was aufsammelt, da blinkt dann gleich was mit, weiß ich nicht, 23 oder so auf und Also man kriegt da sehr viel. Ich weiß es nicht. Ich bin nie komplett gestorben.
Ja, ich eben auch nicht. Also wie gesagt, und ich hatte am Ende dann irgendwie 40 Leben, weil ich eigentlich eh relativ selten gestorben bin. Also wenn dann nur mal irgendwie, weil ich mich blöd angestellt habe, dann bin ich mal in so eine Falle reingetappt oder sowas. Oder von einem Monster erwischt worden. Und dann war das so, ach, jetzt hast du halt 38 Leben, aber das ist immer noch eine Menge. Also ich hatte da nie irgendwie die Gefahr, dass es wirklich dann zu Ende ist. Aber mich hätte jetzt dann wirklich mal interessiert, was dann passiert oder ob es dann vorbei ist, ob man dann ganz von vorne anfangen muss oder ob es dann vielleicht ein anderes Ende gibt oder so. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden.
Das ist eine gute Frage. Das hätten wir vielleicht noch machen sollen, nachdem es schon heißt After the End und so.
Stimmt, wahrscheinlich. Dann ist wahrscheinlich voll gut. Dann kriegst du irgendwie die ganze Story erklärt und dann ist das alles da drin und wir haben es völlig falsch gespielt. Das kann auch sein. Ja, genau. Scheiße, verdammt.
Alles wieder falsch gemacht. War ja ein toller Einstand.
Gut, ich versuche das aber nochmal nachzulesen. Also irgendwie, vielleicht kann man das irgendwo nachrecherchieren, was dann tatsächlich passiert. Vielleicht hat das schon mal jemand irgendwo ausprobiert und dann würde ich es tendenziell noch im Blogpost nachreichen. Und ja, also ich bin tatsächlich der Meinung, wenn man ein iOS-Gerät hat, wie gesagt, bei Android weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht so aus, wie das ist mit den technischen Problemen, aber es lief auf dem iPad jetzt problemlos. Und wie gesagt, der einzige Wermutstropfen ist halt, dass man so ein bisschen Kantenbildung hat, aber man kann das, glaube ich, auch, also gerade wenn man so ein iPhone Plus hat, was eh dann relativ großes Display hat, da kann man das dann super drauf spielen. Und ja, wäre halt eben so die Atmosphäre von Journey, so ein bisschen das Gameplay von Monument Valley gepaart mit dem Gameplay von Lara Croft Go und oder halt die anderen Beispiele, die Hitman Go vielleicht nicht, aber eher so das Lara Croft Go ist eigentlich schon das beste Beispiel, weil die anderen schauen ja noch ein bisschen anders aus. Aber wenn man diesen Spielen so ein bisschen was abgewinnen könnte, dann würde ich sagen, lohnen sich die 3-4 Euro für das After the End auch, weil, wie gesagt, es ist jetzt keine große Investition und man hat 3-4 Euro und dafür ist man dann auch irgendwie so seine 4-5 Stunden wirklich unterhalten, weil man da irgendwie schöne, nette Rätsel bekommt und auch immer schön, weil man immer zwischendrin kann man dann so ein, die dauern nie lang, diese Level, kann man dann so eins machen und selbst wenn man hängen bleibt, ist es auch nicht schlimm, mal probieren wir es halt nochmal, aber würde ich schon empfehlen.
Ja, schön zusammengefasst.
Ja, danke. Dann hoffe ich, dass sie es tatsächlich nochmal für andere Plattformen rausbringen, weil es wäre fast ein bisschen schade und ich würde es dann vielleicht auch nochmal ausprobieren auf einer anderen Plattform, einfach um zu gucken, ob meine These stimmt, dass es einfach mit klassischen Controller-Sticks besser funktioniert, vermute ich.
Würde mich auch sehr interessieren. Ich würde es mir wünschen. Und dann kriegt es ja sicher auch nochmal eine Grafikpolitur, das würde ihm auch gut tun. Keine Treppchen mehr und so und dann sieht es gleich nochmal viel schöner aus.
Sehr gut. Und dann musst du nicht über deinen Schatten springen und Mobile Game spielen, sondern kannst du klassisch PC spielen.
Ja, Mobile Game am PC spielen vor allem. Das war schon grandios.
Also, dass das überhaupt geht mit so einem Emulator, das habe ich gar nicht gewusst. Aber gut, wieder was gelernt.
Ich war auch überrascht. Ich habe schon gedacht, das war es jetzt. Aber nein, es hat funktioniert.
Ja. Cool. Gut, dann dir vielen Dank, dass du dich da trotzdem, ich möchte jetzt fast sagen, durchgequält hast, obwohl das Spiel ja gar nicht so schlimm war, aber du halt mit technischen, wie du es geschildert hast, Problemen zu Genüge gekämpft hast, das aber trotzdem versucht hast, da durchzuhalten und eiser zu sein.
Das war sehr lehrreich insofern. War gar nicht so schlecht.
Immerhin, was mitgenommen. Gut, Julia, dann alles klar. Vielen Dank und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke gleichfalls und wer weiß, vielleicht bis demnächst.
Bis dann, gerne.